Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Dass es nicht nur einen Weg gibt, um ein System, um seine sensiblen Daten zu erleichtern, das wissen wir hier bei Nachgehackt ja nicht erst seit gestern. Der Facettenreichtum von Cyberkriminalität ist riesig. Ich behaupte aber einfach mal, die allermeisten von uns denken bei IT-Sicherheit in dem Zusammenhang zuerst mal an Software. Dass es aber auch noch andere Wege gibt, so Schleichwege sozusagen, um Systeme zu knacken und an relevante Informationen zu kommen. Und zwar auf eine Art und Weise, die man tatsächlich erstmal so nicht auf dem Schirm hat. Das zeigt uns heute Jana Hoffmann. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Formale Sicherheits- und Datenschutzgarantien am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre. Und mit ihr spreche ich heute über sogenannte Side-Channel-Attacken. Was das genau ist und wie das funktioniert, das erklärt sie uns gleich selbst. Jetzt sage ich erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Jana.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist.
Ich bin froh, hier zu sein.
Sehr schön. Bevor es richtig losgeht, stellen wir unseren Kandidatinnen und Kandidaten immer drei Einstiegsfragen, die alle beantworten. Das gibt uns hinterher ein ganz schönes Bild irgendwie. Ist immer ganz nett. Die erste Frage, wenn du das Wort IT-Security hörst, woran denkst du zuerst?
Also erstmal an die vielen neuen Studiengänge, die es seit einigen Jahren in der IT-Security gibt. Also das ist hier in Bochum natürlich schon länger der Fall, aber auch in ganz Deutschland gibt es immer mehr Studiengänge, weil das Thema immer relevanter wird. Und ja, dann zum zweiten Punkt, ja, es gibt wirklich viele Aspekte von IT-Security. Es geht von ganz mathematischen, sehr abstrakten Modellen bis hin zu sehr praktischen Fragen, wie zum Beispiel, wie kann man ein System auch für den Nutzer so sicher machen, dass der Nutzer auch gut mit dem System interagieren kann auf eine sichere Art und Weise. Also da gibt es ganz viele Aspekte von IT-Security.
Okay, also geht eine riesen Assoziationskette los mit dem Begriff bei dir im Kopf. Finde ich schön. Zweite Frage, wofür benutzt du deinen PC am häufigsten?
Wenn es um die Arbeit geht, tatsächlich viel so Mails schreiben, interne Kommunikation, auch viel Recherche, also einfach im Internet Recherche betreiben, was andere so gemacht haben in der Forschung. Das ist wirklich das Häufigste. Und dann ein bisschen programmieren, ein bisschen Papiere schreiben ab und zu, aber viel Recherche und Kommunikation.
Und du hast es jetzt auf die Arbeit bezogen und privat?
Privat, auch das Übliche, also Online-Shopping, Social Media, WhatsApp, all solche Dinge.
Sehr schön. Ja. Online-Shopping, was hast du zuletzt gekauft?
Sportsachen.
Sportsachen. Ja. Oh, okay, das ist natürlich, da kann ich nichts gegen sagen, was soll ich sagen? Und die letzte Frage, wurdest du schon mal gehackt?
Ich glaube ja, das ist viele, viele Jahre her. Da habe ich eine E-Mail bekommen von meinem Microsoft-Konto. Ich glaube, die war echt. Da wurde mir gesagt, dass es einen komischen Login aus Brasilien gab. Ich habe dann keine Links in dieser E-Mail angeklickt, weil da sollte man ja immer lassen. Ich bin dann über den Webbrowser in mein Microsoft-Konto gegangen und habe zur Sicherheit mal das Passwort geändert und mich überall ausgeloggt auf allen Geräten. So ganz sicher, ob das echt ist, weiß ich nicht. Aber möglicherweise hat sich da jemand Zugang verschafft.
Okay, okay. Man weiß es ja. Ja, man also weiß es nicht. Gott sei Dank dann selten ganz genau, weil nicht unbedingt was ganz Schlimmes passiert im ersten Moment.
Genau, aber das war ein nicht so wichtiges Konto, Gott sei Dank.
Ja, zum Glück. Okay, verstehe. So, jetzt gucken wir uns mal an. Also das ist ja auch wieder über die E-Mail reingekommen, irgendwie Phishing oder so. Das sind ja so Attacken. Da rechnet selbst der Laie mit mittlerweile. Ja. Wir wissen ja dann auch, worauf wir achten müssen oder so. Und jetzt kommst du daher und sagst, naja, also liebe Leute, es gibt aber auch noch andere Wege. Es muss nicht immer über die Software gehen. Was genau sind Side-Channel, beziehungsweise man würde sagen Seitenkanal-Attacken? Was ist das ganz genau?
Ja, also bei Seitenkanalattacken geht es darum, dass ein möglicher Angreifer Effekte ausnutzt, die man jetzt gar nicht so erwartet, wenn man ein Programm programmiert. Da geht es zum Beispiel darum, dass wenn ich, angenommen, ich habe einen Algorithmus, ein Programm, das verschlüsselt meine Daten und da gibt es immer einen kryptografischen Schlüssel, der ist ganz wichtig, um dann diese Daten auch wieder entschlüsseln zu können. Und da achte ich natürlich darauf, dass dieser Schlüssel gut verwahrt ist, dass der sicher ist in meinem Speicher. Was aber ein Seiteneffekt sein kann von der Ausführung meines Programms, ist, dass Je nachdem, wie lang der Schlüssel zum Beispiel ist, dauert meine Ausführung länger oder weniger lang.
Okay.
Und wenn dann jemand beobachten kann, wie lang das Verschlüsseln dauert, dann kann er daraus schließen, ob der Schlüssel lang oder kurz ist.
Okay.
Und kann so Informationen über diesen wertvollen Schlüssel erlangen, an die man gar nicht denkt, wenn man das Programm programmiert. Und das sind solche Seitenkanäle. Das war jetzt ein Zeitseitenkanal, die gibt es zum Beispiel auch mit Elektrizität, also Power Usage, wie intensiv ein Programm ausführt und so weiter und so fort. Also
okay.
Da gibt es ganz viele verschiedene Seitenkanäle.
Okay, und jetzt mal ganz blöd gefragt, ja und? Also dann wissen die, wie lang der Schlüssel ist. Was bringt das dann?
Ja, man kann sich dann so ein bisschen an den Schlüsseln entlanghangeln. Man kann zum Beispiel, wenn man das Programm dann häufiger ausführt, immer mehr Informationen bekommen über den Schlüssel. Zum Beispiel, dass man anfängt, erstmal nur das allererste Bit, also die allererste 0 oder 1 versucht rauszubekommen. Und wenn es da schon Abhängigkeiten gibt, was das erste Bit ist, und wenn das schon die Ausführung meines Programms beeinflusst, dann kann ich dann Stück für Stück, Bit für Bit immer mehr den Schlüssel entschlüsseln. Und wenn ich das dann ein paar Mal gemacht habe, dann habe ich komplette Informationen über den Schlüssel.
Okay. Das wäre ja dann tatsächlich gar nicht mal so gut.
Nee, dann hätte man den kryptografischen Schlüssel bekommen und könnte dann halt eben alles entschlüsseln, was man damit erreichen kann.
Okay. Ist das so ein traditioneller Seitenkanal, wo man sagt Zeit, du hast auch gesagt Power Usage. Was sind denn noch so weitere Side-Channels, die man sich angucken kann?
Also Timing-Side-Channels, also über die Zeit sind tatsächlich die häufigsten.
Mhm.
Aber die kann man auf ganz viele unterschiedliche Weisen ausnutzen. Also woran ich zum Beispiel auch forsche, sind die mikroarchitekturellen Seitenkanäle.
Okay.
Die nutzen am Ende auch Zeitunterschiede aus.
Mhm.
Aber da kommt es darauf an, dass ich, wenn ich meinen Computer benutze, mein Programm benutze, das zum Beispiel auf der Cloud läuft, in irgendwelchen geteilten Servern, dass ich dann die Mikroarchitektur des Servers, also das, was nicht direkt sichtbar ist für den Programmierer, sondern irgendwelche Caches, irgendwelche Buffer, die da ganz tief in der Architektur liegen, dass die häufig geteilt werden mit anderen Leuten, die auch auf dem Server sind.
Okay.
Und dieses Teilen von Strukturen, das führt dann dazu, dass ich über diese geteilten Strukturen Informationen über das herausfinden kann, was der andere gerade irgendwo anders auf dem Server tut. Und das ist auch so eine Art von Seitenkanal über diese Mikroarchitektur.
Okay. Wie kann man dann damit mit dieser Information oder wie würde dann ein Angriff aussehen, basierend auf den Infos, die man sich über diesen Side-Channel holt?
Also der erste Schritt von so einem Angriff muss erstmal sein, dass ich als Angreifer dafür sorge, dass ich auf irgendeinem Server bin, wo ich mir wirklich Struktur teile, also die Mikroarchitektur teile mit meinem potenziellen Opfer.
Mhm.
Und wenn ich dann das geschafft habe, dann nutze ich zum Beispiel einen Cache. Caches kennt man so aus Webbrowsern.
Mhm.
Die gibt es auch im Computer. Da sind immer die Daten drin, die am häufigsten benutzt werden. Und wenn ich dann über den Cache, wenn ich den teile, kann ich herausfinden, welche Speicheradressen der andere gerade häufig nutzt.
Okay.
Und das kann ich ausnutzen. Und dann gucke ich quasi, okay, welche Adressen werden häufig benutzt. Und wenn die dann abhängen von diesem besonderen Schlüssel, zum Beispiel im kryptografischen Algorithmus, dann kann ich über diese Metainformationen mir Informationen besorgen über den Schlüssel. Also es sind viele verschiedene Schritte, die da nötig sind.
Mhm.
Und man muss da sehr gut aufpassen. Als Angreifer zum Beispiel ist es wichtig, dass ich genau weiß, was vorher in diesem Cache drin war, damit ich dann Unterschiede auch wirklich sehe.
Okay.
Also es ist wirklich eine Attacke, die über viele verschiedene Stationen hinweg ausgeführt wird.
Also es ist nichts, was ad hoc mal eben so schnell
funktioniert. Nee, das ist kompliziert.
Welche Gefahren sind denn verbunden damit?
Forschende haben gezeigt, dass diese Attacken wirklich möglich sind. Also
okay.
Man kann zum Beispiel kryptografische Schlüssel bekommen über solche Attacken. Das ist besonders dann ein Problem, wenn zum Beispiel in der Cloud wichtige Daten liegen, wichtige Prozesse stattfinden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Regierungsorganisation bin und da super sensible Daten liegen habe. Oder wenn ich ein großes Unternehmen bin und da relevante Daten liegen habe, dann können die wirklich an die Öffentlichkeit gelangen. Also ein ganz krasses Beispiel war zum Beispiel, wenn ich auf der Cloud bin und jemand anderen habe, der woanders ist, also irgendwo im Internet, dem ich Daten zuspielen möchte, dann kann ich über solche Seitenkanäle wirklich eine hohe Frequenz von Daten übertragen. Da kann ich wirklich lauschen. Und das ist sowas dann wie Spionage. Also dann kann ich mit jemandem kommunizieren, ohne dass andere merken, dass ich mit diesem Menschen kommuniziere über solche Seitenkanäle.
Es ist ja echt raffiniert. Welche Institutionen oder Organisationen oder wer wäre ein lohnendes Ziel überhaupt insgesamt für sowas?
Es kommt immer darauf an, was man gerade erreichen möchte, aber ja, kryptografische Schlüssel sind ein ganz großes Beispiel, weil halt die total wichtig sind, um Verschlüsselung zu knacken, wenn ich zum Beispiel in Kommunikation abhören möchte. Aber ja, also alles, was traditionell von Hackern Ziel sein kann, sei es zum Beispiel irgendwelche Bankdaten, die dann übertragen werden über Server und so weiter. Also klar, jedes Ziel kann
ganz breit. Ja, ja. Genau. Hast du zufällig so ein Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel, wo so ein Side-Channel-Attack mal richtig erfolgreich war?
Das ist nämlich das Ding. Side-Channel-Attacken sind nicht wirklich aufspürbar. Die sind so geheim, weil es ist so ein bisschen bildlich gesprochen, wie wenn ich an der Wand lausche von dem, was im Raum nebenan passiert. Also ich lausche nur und im Raum nebenan merkt niemand, dass da jemand an der Wand steht und lauscht. Und das ist auch das Gleiche bei Seitenkanälen. Also es kann sein, dass die wirklich schon in der Praxis ausgenutzt wurden, aber solange niemand mit den Daten dann hausieren geht und sagt, hier, das ist über eine Side-Channel-Attacke.
Guck mal, was ich gemacht habe.
Genau, genau. Solange das alles im Geheimen passiert ist, gibt es nicht wirklich eine Möglichkeit, das herauszufinden, dass das passiert ist.
Okay. Es wird ja auch aber erforscht. Also es wird ja tatsächlich dann eben in einer sicheren Umgebung ethisch wahrscheinlich durchprobiert, was da so möglich ist. Hast du da irgendwie aus der Forschung ein Beispiel, wo du es jetzt weißt, da ist das und das passiert und deswegen hat es die und die Auswirkungen gehabt? Gibt es da sowas?
Ja, Cases? Also Forschende haben gezeigt, dass man zum Beispiel kryptografische Schlüssel, also SSL ist da das klassische Beispiel, dass man das brechen kann. Also zum Beispiel im Webbrowser kann man Verschlüsselung brechen. Ja, also und über diese Seitenkanäle wurden auch schon ganze Videos übertragen. Also wenn man kann wirklich hochfrequenziert Videos von A nach B schicken, ohne dass das jemand merkt.
Ja, das ist ja tatsächlich relativ beängstigend, ne? Wenn man jetzt aber sagt oder du sagst, das ist so geheim, das ist der Lauscher an der Wand, den kriegt man halt nicht mit, außer es kommt zufällig jemand rein und sagt, da ist einer. Wie kann man sich denn davor beschützen? Wie kann man denn hingehen und sagen, okay, ich weiß zwar nicht, ob da einer ist, aber falls einer da ist, also was kann man machen, um sich vor solchen Side-Channel-Attacks zu schützen?
Als Endnutzer gar nicht mal so viel. Verdammt. Also da gilt da gilt die übliche Regel, dass man nicht alles, was man irgendwie übers Internet von sich preisgibt, also alles, was man irgendwie nutzt, muss man damit rechnen, dass das im schlimmsten Fall in die falschen Hände gerät. Es gibt natürlich Leute, die sich darum kümmern, dass da Schutzmechanismen eingebaut werden. Das sind zum einen die Hardwarehersteller, sowas wie Intel, AMD. Die werden jedes Mal von uns Forschenden informiert, wenn es da neue Ergebnisse gibt. Und dann setzen sie sich hin und bauen an ihrer CPU ein bisschen rum. Das ist auf der Hardware-Seite. Auf der Software-Seite kann man sich auch schützen. Als Programmierer, wenn man seinen Code schützen möchte, gibt es Möglichkeiten und Techniken, wie man sein Programm schreiben sollte.
Okay.
Und wir arbeiten zum Beispiel daran, dass wir Werkzeuge entwickeln, die einen Code automatisch checken können, ob der gegen solche Side-Channels vulnerabel ist.
Okay, okay. Wie bist du an das Thema gelangt? So ganz persönlich, das interessiert mich irgendwie total.
Ja, über viele Ecken. Also ich habe mein PhD, mein Doktor gemacht, eher so in den formalen Methoden. Das sind so das mathematische Argumentieren über Software oder auch Hardware. Und da habe ich viel so mit Spezifikationssprachen gearbeitet, also mit so mathematischen Sprachen, die ausdrücken, was Sicherheit überhaupt bedeutet. Und diese Frage, was bedeutet eigentlich Sicherheit, ist bei den Side-Channels total relevant, weil Sicherheit eben nicht nur bedeutet, schreibe nie dein Geheimnis irgendwie in einen geteilten Speicher. Ja. Das wäre so die normale Sicherheit. Aber es geht eben auch viel komplexer. Und was es bedeutet, sicher gegen Side-Channels zu sein, ist mathematisch gar nicht so einfach zu formulieren.
Verstehe.
Und so bin ich eher über die mathematische Richtung da rangekommen und mache es jetzt auch ein bisschen praktischer, aber ich nutze immer noch Mathematik, um formal auch über Code und über Hardware zu argumentieren, um da wirklich Sicherheiten zu bekommen.
Und wo wollt ihr am Ende am liebsten rauskommen mit der Forschung?
Ja, also ich meine, in einer optimalen Welt gibt es keine Side-Channel mehr, aber das okay. ist nicht realistisch. Also ja. Side-Channels entstehen immer dann, wenn man irgendwelche Optimierungen baut. Mhm. Wenn immer man eine Optimierung hat, dann heißt das, dass man irgendwelche Abhängigkeiten ausnutzt, um besser zu werden. Und diese Abhängigkeiten, die gelangen dann halt eben dadurch wieder in so einen Side-Channel. Also wann immer man Abhängigkeiten hat, hat man irgendwie auch einen Side-Channel, wenn man diese Abhängigkeiten ausspionieren kann. Ja. Das heißt, es ist immer so, dass wenn immer es eine neue Optimierung irgendwie gibt, dann wird es Leute geben, die sich das auf den Bezug Side-Channels angucken müssen. Das heißt, ich glaube, das ist eher so eine Never-Ending-Story.
Okay.
Aber wir werden immer besser darin, Software zu untersuchen auf Side-Channels. Also das Verständnis ist einfach größer geworden. Das ist gut.
Verstehe. Gibt es bestimmte Systeme, wo du sagen würdest, das ist sicherer oder das ist weniger sicher? Kann man da irgendwie was sagen?
In Bezug auf Side-Channels, also was, wo wirklich gut drauf geachtet wird, dass die resistent gegen Side-Channels sind, das sind halt eben solche kryptografischen Algorithmen. Deswegen nenne ich die auch immer wieder, weil da machen wir uns wirklich viele Gedanken drum. Jetzt gibt es zum Beispiel diese neuen Post-Quantum-Algorithmen, die bei uns am Institut auch erforscht werden. Das sind die neuen Algorithmen, die auch auf Quantencomputern sicher wären. Mhm. Und die erforschen wir zum Beispiel. Da wird viel Zeit hineingesteckt, um zu gucken, dass die wirklich sicher sind. Das heißt, bei solchen Algorithmen, da kann man davon ausgehen, dass da sich Leute was angeguckt haben. Aber bei normaler Software, wenn ich jetzt irgendeine App habe, da kann man mit Sicherheit irgendwelche Side-Channel-Attacken drauf loslegen. Aber ob das dann, also wie relevant das dann ist, ist dann halt die andere Frage. Also.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch, also nehme ich jetzt einfach mal an, eine Frage von Ressourcen auch auf, ich sag mal, auch auf cyberkriminellen Seite, weil so wie du den Prozess beschreibst, ist es ja eine sehr klein Aufgabe, dann sich da durchzupuzzeln und dauert wahrscheinlich relativ lange, oder?
Ja, also das muss man wirklich wollen. Das macht man erst, wenn es eigentlich keinen anderen Weg mehr gibt. Deswegen ist man sich auch nicht so sicher, wurden diese Attacken wirklich schon benutzt, weil leider ist es so, dass viele Systeme, die auch wirklich sicherheitsrelevant sind, doch immer noch auch einfachere Schwachstellen haben.
Ah, okay.
Und die würde ich als Attacker dann natürlich zuerst ausnutzen. Deshalb sind diese Side-Channel-Fragen eben besonders wichtig für Systeme, wo wir ziemlich sicher sind, dass die ansonsten sicher sind.
Ja.
Und dann ist sozusagen die letzte Frage dann, sind wir denn auch sicher gegen Side-Channels?
Ja, verstehe. Verstehe. Jetzt haben wir auch noch eine relativ neue Entwicklung, so neu nicht mehr, aber trotzdem, die vielleicht auch eure Forschung betrifft, wenn ich mir jetzt Machine Learning und KI angucke im Bezug auf Side-Channel-Attacks. Mhm. Ist das ein Thema in eurer Forschung schon?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt durchaus Leute, die damit arbeiten. Da geht es zum Beispiel darum, dass man mit Machine Learning automatisch neue Attacken generieren kann.
Okay.
Also gerade bei diesen Side-Channels, da muss man als Angreifer ja so ein bisschen findig sein und ein bisschen kreativ auch, wie man das Ganze angeht. Und da sind halt Machine Learning-Algorithmen super gut drin, diese Kreativität, also irgendwie altbekannte Dinge neu zusammenzustellen.
Ja.
Und da kommen Dinge raus, die sind so abstrus irgendwie aus menschlicher Sicht, dann kommt man gar nicht drauf als Mensch, aber die funktionieren halt, um so einen Side-Channel auszunutzen.
Ja. Das wenn heißt, du sagst abstrus aus menschlicher Sicht, mich interessiert das total. Also was wäre das denn dann? Hast du ein Beispiel für mich?
Also so mancher Code zum Beispiel, der halt dann einen Side-Channel ausnutzt, das sind Folgen von Instruktionen, die machen keinen Sinn. Also die computen nichts wirklich.
Okay.
Also da wird nichts wirklich berechnet.
Okay.
Also das ist kein Code, den man jetzt irgendwo finden würde normalerweise. Also, okay.
Aber er würde für eine Attacke funktionieren?
Ja, also es geht ja immer so um so kleine Blöcke, die halt eben diese Abhängigkeiten quasi offensichtlich machen.
Mhm. Ja, verstehe. Und also das heißt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden die dann generiert und machen dann auch nochmal neue Forschungsrichtungen oder zumindest Blickrichtungen für eure Forschung auf, ist das so?
Genau, also in der Forschung geht es immer so ein bisschen darum, dass man die Attacken findet, bevor echte Hacker das tun.
Ja, klar.
Und da kann man quasi mit Machine Learning neue Dinge finden.
Ja. Was sind denn insgesamt, also ich könnte mir vorstellen, sowas ist ja eine große Herausforderung. Was sind denn insgesamt, würdest du sagen, so die größten Herausforderungen in eurem Forschungsbereich?
In der IT-Security oder so eher?
Ja, also vielleicht erstmal in diesem speziellen Gebiet, in dem du jetzt unterwegs bist. In der IT-Security sind die natürlich mannigfaltig.
Ja, genau.
Ein bisschen runter.
sprechen. Ja, genau. Also in unserem Bereich sind immer noch die Herausforderungen, wie kann ich gute Defenses, also gute Schutzmechanismen bauen, die nicht meine komplette Performance zerstören. Mhm. Also das Problem, dass wir diese Side-Channels haben, liegt ja daran, dass wir Optimierungen haben.
Ja.
Wenn man jetzt all diese Optimierungen ausschalten würde, da hätten wir keine Side-Channels mehr, aber wir wären halt irgendwie auch auf dem Stand der Technik der 90er. Und das können wir ja nicht okay. wollen. Also wir haben uns ja alle an schnelle Computer gewöhnt. Und wie kann man jetzt diese Sicherheitsmechanismen einbauen, ohne dass mein Programm halt eben 50% langsamer wird? Das ist immer noch nicht so richtig klar.
Okay.
Und da wird dran geforscht.
Okay. Wie würdest du die Entwicklung bewerten? Also, oder was glaubst du, wo es hinläuft?
Also ich glaube, was wir eine Zeit lang gemacht haben, ist für jede neue Art von Seitenkanalattacke wieder einen neuen Schutzmechanismus auf den Markt zu bringen sozusagen und zu entwerfen und die dann alle zusammen für alle Attacken, die man jemals gefunden hat, alle dann immer in ein Programm reinzubauen. Mhm. Und das Problem ist, wir haben mittlerweile so viele kleine, verschiedene Varianten gefunden, wie man solche Seitenkanäle ausnutzen kann, dass die sich einfach halt sich aufaddieren.
Okay.
Und da müssen wir einen Weg finden, das mit einem prinzipielleren Ansatz zu lösen, mhm. also mit einem großen Gedanken. Da gibt es zum Beispiel Ideen, das wirklich auf der Hardware-Seite zu lösen, ein für alle Mal und dann nicht mehr auf der Software-Seite machen okay. zu müssen. Und ja, ich glaube, da müssen wir einfach noch besser werden. Und das mhm. ist, glaube ich, ist die einzige Lösung, ist halt das wirklich prinzipiell zu lösen,
ja.
dieses Seitenkanalproblem.
Wie würde das denn auf der Hardware-Seite aussehen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt zum einen, es gibt Hardware-Lösungen, wo ich so einen kleinen Schutzraum quasi baue in der Hardware, wo die wichtigen Dinge passieren.
Mhm.
Und die werden diese Architektur, dieser Schutzräume wird dann auf keinen Fall geteilt. Das ist immer das Wichtige, dass ich mhm. auf der Hardware-Seite dafür sorge, dass ich die Dinge, wo Seitenkanäle passieren können, also diese Komponenten meiner CPU, dass die nicht geteilt werden mit anderen, weil dann kann ich nicht mehr über diese Komponenten die anderen abhören.
Okay.
Und da kann man zum Beispiel dieses ganze Kryptografische zum Beispiel in so eine geschützte Komponente auslagern.
Wie so eine kleine Box.
Sozusagen. Ja, genau.
Ja,
genau.
Okay. Ja, das ist ja interessant. Also quasi ein physisches Mäuerchen bauen.
Ja, genau, genau. Man kann das auch mit Software lösen, dass man mit Software dafür sorgt, also dass gewisse Strukturen nicht geteilt werden. Mhm. Da geht es darum, wenn ich auf einer Cloud ein Tenant bin, also mhm. ich arbeite auf der Cloud, dann habe ich gewisse Teile des Speichers, der mir zugewiesen wird. Und wenn ich das geschickt löse, welche Teile des Speichers ich welchem mhm. Tenant zuweise, dann wird implizit dafür gesorgt, dass keine Teile mehr auf der Hardware geteilt werden, keine
okay.
Komponenten mehr.
Ah ja, das ist ja spannend. Aber das ist natürlich, das ist etwas, wo ich jetzt mal sage, so der laienhafte End-User, der wird da nichts ja. von mitbekommen. Das ist, ja.
Das ist ja auch das Ziel des Ganzen, dass ich als Endnutzer das halt eben nicht mitbekomme. Dass ich auch nicht mitbekomme, wenn das die Performance runtergeht,
ja.
zum Beispiel. Und dass man das möglichst geschickt mit einer guten Kombination von Hardware- und Softwarelösungen löst.
Genau, sodass alle möglichst sicher sind.
Genau.
Sozusagen. Ja, okay. Was beforschst du jetzt gerade ganz konkret oder woran knabberst du jetzt gerade?
An verschiedenen Dingen. Zum einen an wirklich einem Beweis, also was ich in den letzten Jahren viel genutzt habe, sind solche Hardware-Software-Contracts.
Mhm.
Das sind also eine Kommunikationsmöglichkeit, um zu sagen, was ich auf der Hardware-Seite garantieren kann,
mhm.
um dann auf der Software-Seite möglichst wenig Schutzmechanismen einbauen zu müssen.
Mhm.
Und das ist sozusagen eine Spezifikation, was auf der Hardware garantiert werden kann. Und solche Hardware-Software-Contracts sind halt eben oft mathematische Beschreibungen von dem, was auf der CPU passiert. Und die möglichst präzise zu machen, daran arbeite ich.
Naja, total spannend. Und dann am Ende, sagen wir mal, du hast das fertig erforscht. Wo gehst du dann mit deinen Ergebnissen hin?
Es kommt immer darauf an, was man für Resultate hat.
Ja.
Also manchmal ist das zum Beispiel so, wenn man an wirklichen Attacken arbeitet oder an Vulnerabilities.
Mhm.
Und dann ist das so, dass man das findet und dann geht man halt eben zu den CPU-Herstellern und sagt, hier, da ist was,
guck mal
da
hier.
Müsst ihr dran arbeiten.
Ja, okay.
Und dann bekommen die meistens ein bisschen Zeit, mhm. Sicherheitsmechanismen zu entwickeln und dann publiziert man, was man da gefunden hat.
Sind die dann dankbar, wenn ihr kommt?
Oh. Prinzipiell ja, sie sind dankbar, dass man das nicht einfach veröffentlicht. Das dürfte man auch gar nicht. Also das ist die ethischen Regeln sagen, dass man erstmal das allen Bescheid sagen muss, damit man ein bisschen Zeit hat, da das Ganze sicher zu machen.
Bevor die dunkle Seite der Macht dann greifen kann.
Ganz genau. Aber es ist in den letzten Jahren, also das Ganze ist so ein bisschen thematisch explodiert, so um 2019 rum.
Okay.
Und da wird wirklich viel dran geforscht. Es gibt also auch viele, viele von diesen Attacken, die da gefunden werden. Und ich glaube mittlerweile so Intel, AMD etc., die sind schon ein bisschen genervt von den ganzen Fixes, die sie bauen müssen.
Ja, okay, verstehe. Ja. Naja gut, aber es ist ja gut, wenn jemand dranbleibt und eben genau an der Stelle dann auch immer mal wieder piekst und sagt, oh, hier, sieht man zwar nicht, aber ist wichtig.
Genau.
Ja, schön. Das ist ja total spannend. Das ist irgendwie so ein Feld, von dem man gerade als Laie ja sowieso, also als jemand wie ich, der da überhaupt keine Ahnung von hat, überhaupt nicht drüber nachdenkt. Aber es ist ja total wichtig, dass wir davon mal erfahren, was da im Hintergrund so alles passiert. Bevor ich dich heute vom Haken lasse, Jana, frage ich dich jetzt auch das, was ich alle meine Kandidatinnen und Kandidaten frage, nämlich nach einer persönlichen Empfehlung, einem Takeaway sozusagen in puncto IT-Sicherheit. Wenn du jetzt den Leuten Tipps geben könntest oder deinen ultimativen Sicherheitstipp, was wäre das?
Ja, da kann ich, glaube ich, nur wiederholen, was viele, viele andere Sicherheitsforscher auch sagen. Nicht auf irgendwelche komischen Links in E-Mails klicken.
Okay.
Und in Bezug auf Seitenkanäle jetzt, da kann man ja eigentlich als Nutzer gar nicht so viel tun, leider.
Mhm.
Das heißt, man sollte sich eigentlich immer nur bewusst sein, dass wann immer ich irgendwie das Internet nutze, Webbrowser, irgendwas, was am Ende auf irgendwelchen Servern liegt, dass ich nie ganz sicher bin, dass es immer diesen Wettkampf geben wird zwischen Sicherheitsmechanismen und Attacken der Hacker. Man muss also eigentlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich meine, natürlich kann die Lösung nicht sein, dass wir das ganze Digitale lassen. Es geht einfach nicht. Aber man muss sich dessen halt bewusst sein.
Okay. Und Bewusstsein hilft dann schon dabei, vielleicht ein kleines bisschen genauer hinzugucken. Vielleicht. Du guckst ein bisschen skeptisch, aber
ja, also klar, ich meine, die offensichtlichen Regeln gelten, dass man zum Beispiel seine IBAN nicht irgendwie einfach irgendwo hinschickt, dass man seine Passwörter nicht irgendwie einfach so irgendwo reinkopiert und über WhatsApp schickt. Diese Sachen sollten gelten, ja.
Ja, okay. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst und uns einen Einblick gegeben hast in einen Forschungsbereich, von dem man überhaupt nichts ahnt, einen Side-Channel sozusagen in der IT-Sicherheitsforschung. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, liebe Jana.
Gerne, danke, dass ich da sein durfte.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.